Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo, Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallöchen.
Oh, guten Morgen. Okay.
Naja, hier scheint aus allen Knopflöchern heute ausnahmsweise mal die Sonne. Hier kommen ja richtig Frühlingsgefühle auf. Also bei mir zum Beispiel.
Ja, bei dir, aber bei uns ist es leider nicht so. Nein.
Okay, aber
alles ziemlich nass.
Es soll ja schon wieder regnen. Schneien soll es morgen. Es soll eine Schneefront durchziehen.
Ne? Also diese Nacht auf Montag soll es schneien.
Ja.
Oh, damit ist auch schon verraten, dass wir sonntags aufnehmen. Oh je.
Naja, wenn wir heute veröffentlichen, liegt es ja eigentlich nahe, dass wir auch am gleichen Tag aufnehmen.
Ja.
Normalerweise veröffentlichen wir am gleichen Tag. Weil unsere News sind so brandheiß, die müssen am gleichen.
Entschuldigung.
Der muss husten.
Das ist mehr die Erkältung als jetzt.
Ach so, die sind so brandheiß, die müssen am gleichen Tag konsumiert werden. Oder produziert und rausgehauen werden, ja.
Ja.
So ist das. Da muss ich selbst lachen über meine Sprüche. Gut. Dann lass uns doch mal ganz zügig in die Sendung einsteigen. Vielleicht gibt es ja dann noch Off-Topic-Möglichkeiten im Laufe der Sendung. Und lass uns mal das Autothema ganz an den Anfang der Sendung ziehen. Ne? Wir gehen mal gegen unsere Gewohnheiten. Und lass uns über Jony Ives designten Ferrari sprechen. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Okay, ist der
nein.
Also
Autos aus dem Thema bin ich ein bisschen raus.
Ja, aber das aktuell ist ja so ein Kombi-Thema. Ne?
Ich bin nämlich mehr auf der Jobsuche aktuell.
Ach so, ich hoffe nicht Steve.
da weiß man, glaube ich, wo er liegt. Ne?
Ja, es sollte ein Flachwitz werden. Ich glaube, das ist auch gelungen.
Sagen wir mal in 10 Jahren oder so nochmal... Jawohl, vielleicht auch ein bisschen früher, kommt drauf an, wie die nächste Wahl laufen, nochmal in die USA einreisen sollte, dann kann man da auch mal hinpilgern. Aber da sehe ich jetzt erstmal kurz- und mittelfristig eher weniger mich in irgendeinem Flieger nach USA sitzen.
Ja, eigentlich schade, dass man da so, naja gut, dann machen wir das Thema jetzt lieber nicht auf, das muss jetzt nicht sein. Ja. Nein, aber das an dem Thema Jony Ive und den neuen Ferrari Luce, wie er ja heißt, oder Luce, ich weiß es jetzt nicht.
Ja, habe ich auch gerade gelesen, noch nebenher, genau.
Wie es ausgesprochen wird, keine Ahnung. Man möge mich korrigieren, wenn wir hier italienische Native Speaker in der Hörerschaft haben. Ich nenne ihn Luce. Und das Erste, was halt
aufgetaucht ist. Wie der Duce, ne?
Und das Erste, was aufgetaucht ist, ist ja das Cockpit, was man gesehen hat.
Genau, ja.
Und das ist ja schon designtechnisch sehr beeindruckend. Also es hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen, was man da gesehen hat. Und man hat ja so viele neue Dinge eingeführt, in Anführungsstrichen, die man so im modernen Fahrzeugbau bei der Konkurrenz so nicht sieht. Zum Beispiel auch OLED-Displays. Man hat zwar Displays in den Fahrzeugen noch und nöcher, aber die basieren halt nicht auf OLED. Nach meiner Meinung ist das der erste Fahrzeughersteller, der wirklich flächendeckend und nicht nur punktuell in einigen kleinen Displays, sondern wirklich flächendeckend OLED einbaut. Da bin ich gespannt, wie das mit den Burn-In-Effekten aussieht. Ob die das wirklich gelöst haben, das Problem. Oder ob die dann in gewissen Zyklen beim nächsten teuren Service dann einfach mal die OLEDs austauschen. Keine Ahnung, weiß ich
nicht. Ja, so schnell geht das ja auch nicht und die laufen ja auch nicht 24 Stunden. Das ist halt die Frage, inwieweit du kannst ja heute es ist ja die Frage, welche OLED-Technik, also welche Panels werden verbaut.
Ja.
Das ist einmal die Frage wegen dem Einbrennen, plus du kannst ja technisch, also auf softwaretechnischer Seite auch einiges noch machen, weil, wie gesagt, wenn du da das Bild 1-2 Pixel immer mal
verschiebst,
verschiebst, um da halt dem Einbrennen entgegenzuwirken, fällt das eigentlich in der Regel kaum auf.
Mhm.
Du guckst ja auch gerade im Auto nicht ständig auf die Displays. Von daher, da kann man schon viel machen. Also die Lebensdauer sollte da auch entsprechend hoch sein. Mich würde viel mehr interessieren, ob diese Renders, die man halt gesehen hat bis jetzt, wie gesagt, ich habe nebenher mal kurz hier einen Artikel aufgemacht, inwieweit die halt dem finalen Design halt wirklich entsprechen. Weil
das soll so 1:1 sein, was man gesehen hat.
Wow. Ich hab jetzt okay.
Mehrere Videos gesehen, auch wo man das wirklich hardwaremäßig gesehen hat, das Panel oder das Armaturenbrett letztendlich. Und das sah schon so aus, dass das 1:1 auch von den Renderings genommen worden ist.
Ja, finde ich jetzt.
Ist natürlich eine Geschmackssache, aber.
Ja. Gerade die Mittelkonsole ist meiner Meinung nach, ja, das müssen wir mal gucken. Wobei das hoffentlich mehr auf den, wie gesagt, auf den Bildern dann nach mehr Display aussieht, als es tatsächlich ist. Unten die Reihe wird ja hoffentlich physische Knöpfe sein.
Es sind wieder sehr, sehr viele Knöpfe reingekommen, man sieht.
Das ist auf jeden Fall schon mal gut, ja.
Ja, das ist gut. Das hat auch positiven Anklang gefunden. Man hat sich wirklich wieder darauf besonnen, einen Mittelweg zu gehen zwischen physischer Bedienung und zwischen Touch-Bedienung. Und das ist ja auch sehr, sehr gut. Gerade wenn man mit einem Hypercar unterwegs ist, was es ja dann wahrscheinlich werden wird, weil über die Performance ist noch nicht so viel bekannt. Dann will man ja auch das Fahrzeug in Anführungsstrichen blind bedienen können und da nicht auf irgendwelche Touchfelder rumtippen, sondern man will das ja aus dem Muscle Memory bedienen, das Fahrzeug. Ja, da hat man viel getan, bedienungstechnisch. Und die Videos, die man gesehen hat von den Hands-on-Geschichten, man hat halt erstmal nur das Cockpit irgendwo aufgebaut und das zu präsentiert. Das war schon sehr interessant. Ist natürlich, wie gesagt, dir gefällt es jetzt nicht. Mir gefällt es sehr gut. Es ist eine Geschmacksfrage, ganz klar. Ne? Mhm. Und ich vermute mal, also es wird ja sehr viel interpretiert. Es geht ja in sehr viele verschiedene Richtungen. Und vieles wird sich auch daran orientieren, was letztendlich das Fahrzeug kosten wird. Geht Ferrari den traditionellen Weg, limitiert vielleicht sogar, Stückzahlen limitiert und wirklich nur ein High-End-Hypercar zu schaffen? Oder gehen sie vielleicht sogar in Anführungsstrichen den Weg, dass sie das Fahrzeug einer etwas größeren Masse präsentieren wollen und einen günstigeren Preis anstreben für Ferrari-Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Das sind alles Sachen, die wir noch gar nicht wissen, weil wir nicht wissen, was es kostet und was es wirklich performancetechnisch beinhaltet, das Fahrzeug.
Ja, die Frage ist ja auch, ist das jetzt eine Designsprache oder auch eine Technik, die halt generell in Zukunft in den Fahrzeugen Einzug halten soll?
Ja.
Oder ist das halt jetzt wirklich so eine einmalige Kooperation für speziell dieses Fahrzeug?
Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt Jonny Ive der Stammdesigner bei Ferrari werden wird. Das vermute ich mal nicht. Die haben ja eine Stammkooperation mit Pininfarina. Und von daher glaube ich nicht, dass sie da den jetzt als Stammdesigner einstellen oder Love from die Firma letztendlich als Stammdesigner einstellen werden beschäftigen werden. Das glaube ich jetzt nicht. Ne? Weil das Fahrzeug, ich habe da mal so ein paar Diskussionen mitverfolgt in Autoforen und speziell auch in Supercar-Foren, wo dann auch die Ferraristi unterwegs sind. Das polarisiert ganz stark das Fahrzeug. Das ist, weil es das erste voll elektrische Fahrzeug ist. Und die Ferraristi, die sind ja nicht dafür bekannt, dass sie unbedingt auf Elektrofahrzeuge stehen. Ne? Das hat stark polarisiert immer noch das ganze Thema.
Ja, aber auch in dem Bereich gibt es einen Markt für Elektrofahrzeuge. Also von daher ist es definitiv nicht verkehrt, wenn Ferrari auch da den Weg geht.
Ja, ja.
Nicht nur halt traditionell an den Verbrennern festhält oder Hybrid eventuell, sondern wirklich rein elektrisch was macht. Wir haben ein, zwei Marken, die ja gerade in dem Bereich auch rein elektrisch sehr erfolgreich unterwegs sind, also für ihre Nische, die sie besetzen. Von daher, wenn Ferrari da entsprechend fischen oder sich positionieren will, machen sie, denke ich mal, alles richtig. Ob das dann den eigenen Fans dann gefällt, eine andere Frage, aber die bauen ja nicht nur dieses Auto.
Das ist korrekt, ja.
Ob das, wie gesagt, so einen Anklang findet dann unter traditionellen Ferrari-Kunden, ist halt die andere Frage. Die Frage ist ja auch, wie wird der wieder verkauft? Ja, wenn die sagen, sorry, du musst da vier Ferraris vorher besessen haben und am besten halt die Modelle, weil das halt die, keine Ahnung, die teuren oder die begehrtesten Modelle sind, ja, und erst dann kriegst du so einen, dann hast du natürlich schon wieder ein Problem, weil die anderen Fahrzeuge oder die anderen Interessenten, die halt bisher keine Ferrari-Kunden waren, die fallen natürlich dann hinten alle runter. Und ob du genug, wie du es schon gesagt hast, traditionelle Ferrari-Kunden hast, die Interesse an diesem Fahrzeug haben?
Das ist halt die Frage.
Man weiß es nicht, ja.
Das ist halt die Frage.
Wenn von dem Ding nur 10 gebaut werden, hat sich die Frage auch wieder erledigt. Die findest du definitiv.
Ja, ja, gut, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Hochlimitiert kriegst du die Dinger immer los. Notfalls geht es dann zum Scheich.
Notfalls steht der unbewegt irgendwo bei einem Sammler dann in der Garage, ja. Halle, ja. Das ist das Problem.
Das ist ja das nächste Problem, wo ich mich letztens mit einem wirklich einem Sammler ausgetauscht habe, der sich wirklich auch damit auskennt, der wirklich Sportwagen sammelt, von Ferrari bis Porsche, und der sagt, das ganze Maintenance-System ist natürlich bei solchen Fahrzeugen, also das als Aufbewahrungsmanagement ist bei solchen elektronischen oder elektrischen Fahrzeugen ein heikles Thema, wenn man wahrscheinlich diese Fahrzeuge gar nicht so lange als Kollektor aufbewahren kann, wie ein komplettes Verbrennerfahrzeug, was noch recht analog ist. Das ist Technik, die hat man im Griff, die kann man konservieren.
Recht, da hast du schon ja alle recht analog, ja.
Naja, sag mal, Beispiel, jetzt gehen wir mal ganz weit zurück, ein Testarossa oder ein F40.
Ja, hallo,
da ist nix mit Elektronik.
Das ist ein Traktor im Vergleich zu den aktuellen Fahrzeugen.
Aber da hat man das Aufbewahrungsmanagement im Griff, sage ich jetzt mal. Da weiß man, wenn du die Dinger wartest, wenn du die Dinger bewegst, das ist alles alte Technik.
Simpel gesagt, Batterie abklemmen, ja.
Ja,
gucken, dass
ist noch ein bisschen komplexer bei solchen.
Ja, ich sag ja, simpel gesagt.
Und die Dinger, das ist ja ein rollender Computer. So ein voll elektrisches Auto ist ja ein rollender Computer. Und
ja, selbst die Verbrenner sind heute mittlerweile rollende Computer.
Zum Beispiel,
ohne, ja. Du hast ja nicht nur, früher, wenn du irgendwo ein Steuergerät hattest, war es ja schon viel, ja. Aber heute?
Ja,
heute kannst du ja kaum noch was selbst machen.
Ja, aber auch das Problem der Steuergeräte hast du ja im Griff, dass du Third-Party-Software mittlerweile hast, du hast Steuerlesegeräte, also das hast du auch schon mittlerweile alles relativ gut gemanagt, weil du da von vielen verschiedenen Wegen rangehen kannst. Aber wenn du jetzt so ein spezielles System hast, wo die Software für programmiert ist, das Ding ist ja rollende Software, das begeistert jetzt nicht unbedingt den Kollektor, der in die Zukunft denkt, der das Fahrzeug als Wertanlage betrachtet. Und das ist natürlich in der Ferrari-Szene ein Dreh- und Angelpunkt, dass viele sich das Auto als Sammelobjekt kaufen und nicht nur als reines Fortbewegungsmittel. Und von daher ist das ein Problem, was generell alle Oldtimer-Sammler haben, in jeglicher Preisklasse. Ja, sehe ich auch so, dass das ein Problem ist.
Ja, aber das Problem haben wir ja nicht nur bei Autos, sondern generell bei einigen Sachen, ja, wo man oder auch Technik, ja, wo wir früher gesagt haben, oder wo wir gesagt haben, da gibt's ja auch den, wie gesagt, diesen exklusiven und den Sammlermarkt noch. Mhm. Guck doch mal heute alleine eine Apple Watch. Was will ich mit der in 10 Jahren noch? Ja. Und vor allem weiß ich ja, wie es da mit der Ersatzteilbesorgung in 20 Jahren oder in 30 Jahren aussieht. Mhm. So gerade bei den richtigen, wirklichen Oldtimern, die auch, die im Prinzip auch jeder kennt, ja, da kannst du notfalls mit dem Amboss, ja, ein Stück Stahl und einem Hammer kriegst du ja dein Zeugs noch zusammengedengelt, ja.
Ja.
Aber das, klar, bei den heutigen Autos wird es halt immer schwieriger, ja. Das ist aktuell schon ein Thema,
ja,
bei Verbrennern. Und das wird mit rein elektrischen Fahrzeugen natürlich nicht besser. Und lass mal die Apokalypse kommen, ne?
Ja. Ja.
Entschuldigung, aber. Ja.
Nein, ich meine, es ist so. Es ist leider so, dass das hochkomplexe Technik für eine Langzeitarchivierung für Kollektor in jeder Art und Weise ein Problem ist. Das ist leider so. Ja. Das Auto spaltet derzeit die Ferrari-Welt, was auch in irgendeiner Weise verständlich ist. Aber
das ist nachvollziehbar. Ja. Guck mal alleine Porsche. Ja, da hast du genauso die traditionellen Porsche-Käufer oder Fans.
Ja.
Und dann brauchst du nur den Begriff Hybrid oder rein elektrisch irgendwo mal in reinwerfen, ja, und dann schlagen auch alle die Hände über den Kopf zusammen. Also es geht nicht nur Ferrari so. Es ist ein Markt, der ist, oder auch eine Technologie im Fahrzeug, die jetzt einfach im Wandel ist.
Klar.
Inwieweit, ja, das, wie gesagt, dann auch gut umgesetzt wird, ist die andere Frage. Inwieweit das halt dann auch draußen richtig kommuniziert und aufgenommen wird, ist eine ganz andere Frage. Oder ist nochmal eine andere Frage. Für mich persönlich stellt sich die Frage nach einem neuen Ferrari jetzt eigentlich eher weniger.
Na, für mich auch nicht.
Ich habe zwar früher immer gesagt, ich will mal mit Ende 20 oder so meinen eigenen Ferrari fahren. Ich habe es einmal nicht geschafft, was jetzt so das Finanzpolster betrifft. Und zweitens mal bin ich auch mittlerweile von der Idee weg. Selbst wenn ich die Kohle hätte, würde ich wahrscheinlich keinen Ferrari fahren. Weil es ist ja nicht nur der Anschaffungswiderstand, weil gebraucht kriegst du ja durchaus das ein oder andere Modell relativ
günstig.
Im Vergleich zu dem, was es ist, relativ günstig.
Aber bring dir mal zu einer standardmäßigen Inspektion etc.
Genau, ne? Der Unterhalt ist halt das Thema.
Ich habe mich mal erkundigt, es gab mal relativ günstig diesen, eine ganze Zeit lang, den gibt es immer noch relativ günstig, diesen Ferrari Monreal, den es da mal gab, den kriegst du in einer halbwegs guten Kondition, also für 30.000, 35.000 Euro. Und die sind, je nachdem, wie gut die dann durch die Inspektion gelaufen sind, etc. pp. Aber wenn du da mal eine Motorinspektion machen musst, der Motor sitzt so ungünstig, du musst den kompletten Motor ausbauen lassen, weil der ist also ein Mittelmotor und das sitzt alles sehr, sehr eng. Da legst du dann mal locker 8.000 Euro auf den Tisch. Anschaffungskosten als Oldtimer, Youngtimer, wie man das Ding auch einstufen mag, mittlerweile wahrscheinlich schon Oldtimer, relativ überschaubar, aber halt die Unterhaltskosten von dem Fahrzeug. Und du willst das Ding dann ja natürlich bestmöglich erhalten. Also ganz schlecht.
Ja, vor allem dann als Cabrio, den willst du ja auch mal fahren. Ne?
Ich glaube, es war ein Spider in dem, nicht Spider, Targa.
Was für einen hattest du gesagt?
Monreal.
Nicht der Mondial.
Doch, der heißt Mondial, Entschuldigung.
Mondial, den gab es in der zweiten Generation als Cabrio, definitiv.
Okay,
auf
hast
jeden
du gerade recherchiert, okay. Den gab es aber auch mit diesem Mitteldeck, dieses Targa, Targa-Edition gab es auch. Ja,
gerade als Cabrio ist es auch heute meiner Meinung nach wirklich ein schönes Auto, aber wie gesagt, der Unterhalt nachher.
Ja, aber wie gesagt, dem Fahrzeug sollte man ja dann auch gerecht werden. Wenn man das halt nicht kann, dann muss man halt die Finger von lassen. Es ist so. Man muss ja auch Träume haben.
Ja, also was mir jetzt bei dem Jonny Ive Design gut gefällt, ist das Lenkrad und auch dann das Cockpit-Display. Also das.
Ja, man hat da auch.
Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Man hat da auch mit verschiedenen Tiefen gearbeitet, also die Displays verschiedenartig angeordnet, dass man auch so einen Tiefeneffekt hat. Also man hat da sehr viel gemacht, also ich sag mal, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Und trotz, dass es jetzt ein Elektrofahrzeug ist, weil es ja klassischerweise keine Gänge hat, hat man da halt auch Pedals eingebaut zum Schalten und dementsprechend hat man da auch wahrscheinlich nochmal, oder will man den klassischen Ferraristi mit ansprechen, mit der Geschichte, vermute ich mal. Ich habe so das Gefühl, dass man da so einen Balanceakt gehen will, Neukunden zu erschließen und auch den alten Kunden nicht vor den Kopf zu stoßen. Weil man hätte das ja noch moderner gestalten können, das Ganze. Und ich glaube, das ist so ein Mittelweg.
Ich will hoffen, dass die Pedals am Lenkrad auch eine Funktion, hat man dazu was gehört oder gelesen, welche Funktion die haben, was sie machen sollen?
Die sollen dann auch wirklich das klassische Schalten in Anführungsstrichen simulieren, dass man auch diesen Effekt hat.
Ah, okay.
Dass man,
weil nicht, dass es dann...
Nee, hat auch von Funktion, ist jetzt nicht nur ein...
Scheibenwischer wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen.
Nee, das geht dann auch schon auf den Fahreigenschaften, greift es auch schon ein, auf die Fahrcharakteristik.
Okay.
Es ist dann auch kein Placebo-Knüppelchen. Das ist schon.
Ja, stell dir mal vor, das wäre um halt den Scheibenwischer an- und auszumachen.
Nein. Es greift schon auf die Fahrcharakteristik ein. Ja, und was mich jetzt auch wieder sehr beruhigt hat, man hat hier auch wirklich gesagt, man verbaut Leder und kein veganes Leder oder kein Kunstleder. Jetzt sage ich auch schon veganes Leder. Das hat mich auch beruhigt, dass sie diesen unsäglichen Trend nicht verfolgt haben. Ja. Das.
Na okay, die 20 Kühe, die du da brauchst für das Leder, ja, das geht noch, ja, im Vergleich zu, keine Ahnung, 1 Million VWs, ja.
20 Kühe wahrscheinlich pro Fahrzeug.
Ja, wahrscheinlich nur fürs Lenkrad.
Ferrari hat ja einen hohen Qualitätsstandard, von daher wird wahrscheinlich auch sehr viel Ausschussware drinstecken, ja.
Genau, das geht an andere Autohersteller.
Das Okay. Ja.
Das wird dann irgendwo als veganes Leder wahrscheinlich verbaut.
Oh, das wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, genauso wie die Fake Fell-Imitationen an manchen Mänteln, die du da immer siehst, ja, die dann doch nicht fake sind. Ja.
Webpelz heißt das, glaube ich, im Fachjargon. Ja.
Das ist auch so.
Ja, habe ich jetzt, muss nicht sein. Also Leder kann ich nachvollziehen, Pelz kann ich nur ganz eingeschränkt nachvollziehen. Gut, also wir werden sehen, was kommen wird mit dem Fahrzeug. Es wird ja auch ein Viersitzer werden, ne? Das ist ja schon klar und dann mal schauen, in welchem Preissegment das Gerät sich ansiedeln wird.
Das sagen wir mal so, es wird bestimmt nicht der günstigste Ferrari.
Naja, wie gesagt, kommt drauf an. Streng limitiert wird es dann sehr, sehr teuer. Wenn es in Anführungsstrichen ein Volumenprodukt werden wird, dann wird es wahrscheinlich ein Hauch günstiger werden, aber immer noch fernab meiner Price Range, leider. Und ich hoffe mal, der Ladeanschluss sitzt nicht unten drunter.
Der ist auch gut.
Ja.
Johnny Ive, müssen wir aufpassen, ne?
Ja, ja, stell dir mal vor.
Ja, wobei aus dieser selbst anstöpselnden Ladeeinheit für zu Hause von Tesla ist ja, glaube ich, auch nie was geworden, ne?
Nicht, dass ich wüsste.
Diese Schlange, die sich da dann an die Ladebuchse da dran macht. Nee, ne? Ja, da ist auch nie was draus geworden. Auch wieder so ein Vapor-Produkt von Tesla, ja.
Ach, Tesla, Alter. Oh, ja, nee, ja. Nee, das Fass Elon mache ich jetzt nicht noch auf.
Nee, ich habe zuletzt auch nur einen schönen Beitrag gesehen von einem Influencer, irgendwie in China mit zwei Sondermodellen von Tesla wieder mit dem Model Y, also dreimal Y, glaube ich, und so weiter. Und für welche Preise die da drüben gehandelt werden, wo ich auch nur gedacht habe, sorry, aber nee, auch nicht für das, auch nicht so günstig, ja, würde ich mir trotzdem keinen dahinstellen.
Nein.
Einer hatte kommentiert, noch nicht mal geschenkt, also geschenkt.
Naja,
würde ich
okay.
Ihn wahrscheinlich nehmen, weil ich dann gucken würde, selbst wenn ich den nur zum Hälfte des Neupreises wegkriege, hätte ich ja immer noch Plus gemacht. Also von daher.
Also geschenkt würde ich nicht nehmen. Also da würde ich nicht Nein sagen.
Weil, wie gesagt, verkaufen kannst du ihn immer noch.
Ja.
Und wenn der Preis stimmt, findest du auch eigentlich immer einen Käufer. Also von daher.
Nein, also so weit wäre ich jetzt nicht.
Weil selbst wenn einer sagt, dann, wie gesagt, machst du die Hälfte im Neupreis, für dich ist es ja immer noch ein Gewinn. Da findet sich schon jemand.
Ja, ja. Bekloppte findet man immer noch, die sowas haben wollen. Keine Frage.
Ja, was heißt Bekloppte? Du findest auch noch Fans, ja, die haben wollen.
Ja, also Fans.
Oder Leute, die sich mit dem Thema einfach nicht beschäftigen für dieses.
Ja, aber mittlerweile ist ja dieses Elon-Thema so breit getreten. Also wer das nicht mitbekommen hat, dass der Elon gepflegt einer Marmel hatte, also. Der muss aber wirklich unterm Stein geschlafen haben. Und wer sich, ja.
Oder ist Tesla-Influencer, das kann auch sein.
Das ist genauso, wie viele Leute sagen, ja, die AfD ist ja nur in Thailand rechtsradikal. Ja, ich kann ja auch nicht in Thailand schwanger sein, das ist das Gleiche. ja, ist so, ich bin ja nur ein bisschen schwanger.
Genau, ein bisschen.
Ist genau der gleiche Scheiß. Kann ich alles nicht nachvollziehen.
Ja, da kann man vieles nicht nachvollziehen.
Denn soll die AfD diesen Teil dieser Rechtsradikalität entfernen aus der Partei, wenn sie das... Naja, egal, sorry, das kann ich alles nicht mehr.
Ja.
Will das ja nicht politisch werden. Gut. Aber ist
apropos
ja,
politisch, ne?
Es ist ja in der heutigen Zeit schwierig, nicht politisch zu werden, weil es zieht sich ja überall durch, das ist ja das Problem. Aber wo wir gerade bei Politik sind, lass uns über Tim Cook sprechen. Da gab es nämlich ein All-Hands-Meeting, das berüchtigte All-Hands-Meeting, was ja, ich denke, da gibt es mehrere im Jahr, aber von vielen davon wird wahrscheinlich nicht so intensiv berichtet, wie gerade von diesem, was wir gerade hier erleben. Da ging es auch zum Beispiel um die Nachfolge, wie das geregelt ist. Und da hat sich Tim Cook eigentlich mal wieder so geäußert, dass man sehr viel reininterpretieren kann oder eigentlich auch nicht so viel reininterpretieren kann, weil wir uns das alle schon gedacht haben. Im Endeffekt war die Aussage, ja, das muss ja alles sehr sorgsam erledigt werden und es ist dafür gesorgt, dass die Nachfolgeplanung sehr sorgsam erfolgt und das ist natürlich auch für Apple wichtig und sollte keine Überraschungen beinhalten und so weiter. Und das ist ein wichtiger Teil der Führung. Ja, gut, überrascht mich nicht. Also die Aussage, die er da getätigt hat, das war für uns eigentlich alle klar, dass das sehr sorgsam geplant wird. Aber konkret hat er sich nicht geäußert. Außer, dass er sorgsam gestaltet. Oder dass Apple das sehr sorgsam gestaltet.
Ja, okay. Ja, sie sind ja eine aktiengeführte Gesellschaft. Also von daher kommen sie gar nicht drum rum, das entsprechend rechtzeitig auch bekannt zu geben.
Naja, klar.
Alleine schon mit den Vorschriften, die wir da einfach haben als AG. Beziehungsweise nicht als AG in den Staaten, aber als, ja. Und, ja, klar hätte man sich da jetzt ein bisschen was noch an mehr Infos gewünscht, aber was soll er sagen?
Ja.
Ich bin ab morgen nicht mehr da?
Nein, das wäre jetzt ja fatal, wenn er das jetzt tun würde. So, oder, ja.
Aber was halt zu der News wieder ganz gut passt, zumindest war das in meiner oder bei den Nachrichten, die halt mich erreicht haben, der Fall, es sind einige alte Steve Jobs Interviews, Beiträge und auch Artikel wieder, ich denke mal auch gerade im Zusammenhang damit, halt hochgespült,
ja.
Wo Steve Jobs damals auch gesagt hat, dass wenn eine Firma halt aufgrund des, unter anderem des Erfolgs dann auf einmal vom Marketing geführt wird und nicht mehr aus einem von der ursprünglichen
vom Product
Entwicklerseite her,
ja,
oder, genau,
ja,
dass das schlecht für die Firma ist.
Ja, das habe ich auch gesehen, einfach, das Interview.
Genau, und sich einfach rächt, ja, weil dann, wie gesagt, die Innovation flötengeht und im Prinzip nur das Geld beziehungsweise der Umsatz und die Shareholders halt vorne stehen und dann so die Vision am Produkt fehlt, ja, beziehungsweise man in der Produktentwicklung einfach stehen bleibt oder halt Produkte entwickelt, die halt weder innovativ noch irgendwo halt auch die Menschheit weiterbringt. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, gehe davon aus, es hängt auch damit zusammen mit den Äußerungen jetzt und auch gerade dem, was ja Tim Cook nachgesagt wird. Ja. Er ist halt der Buchhalter, ja, der sich da sehr gut um Zahlen und dann ja auch die Produktionskette kümmern kann, aber empfehlen einfach die Vision für jetzt die Produkte.
Das ist richtig und deswegen bin ich auch der Meinung, es muss ein Mittelweg gefunden werden, ne? Zwischen Produktinnovation und zwischen extrem wirtschaftsgetriebene Fokussierung. Und Tim Cook ist nach meiner Meinung sehr, sehr wirtschaftsgetrieben, was er ja auch perfektioniert umgesetzt hat. Also ist ja alles super. Bloß auf der ganz langen Zeitachse betrachtet, ist das wahrscheinlich nicht komplett durchzusetzen.
Oder ja, die Frage ist halt,
irgendwann kommt die Talfahrt, wenn du wirklich nur so getrieben bist.
Ja, die Frage ist halt, mit welchen Leuten umgibst du dich, beziehungsweise wie kannst du halt auch Verantwortung entsprechend abgeben? Ja, oder hast die richtigen Leute in der richtigen Position sitzen? Weil klar, dass du als, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, Buchhalter an der Spitze sitzt und dich da um die Zahlen kümmerst und guckst, dass halt einfach da alle Räder richtig laufen, ja, und dann unten da auch eine dicke, fette, schwarze Zahl rauskommt, ist ja eins. Ja. Aber du kannst ja trotzdem entsprechend die anderen Stellen so besetzen, dass da auch entsprechend Produkte halt bei rausfallen. Und da kann man, glaube ich, zu Recht schon sagen, dass es ein bisschen, dass da noch Luft für Verbesserung ist.
Ja.
Vor allem, dass halt schneller reagiert werden könnte. Ja, unter anderem haben wir es ja gesehen, bei der Apple Vision war es bis heute noch nichts passiert im Prinzip. Trotz der Kritik oder trotz des Mangeln oder des, ja, noch mangelnden Erfolgs im Prinzip. Generell hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Produkte bei Apple ein bisschen schlafen. Es müsste im Prinzip durch die Bank was passieren. Das beim iPhone haben wir gesehen, ja, das mit dem Air war eigentlich auch nicht jetzt der Erfolg, den sie sich wahrscheinlich erhofft haben. Ob ein Flip jetzt dann wirklich die Innovation sein wird, müssen wir mal abwarten. Ja, es ist ja die Frage, kommt auch wirklich das, was wir jetzt an den letzten Gerüchten gehört haben?
Du meinst es Fold? An dem Flip, da gab es ja wieder auch
Gerüchte, Fold. Ja,
dass
nee,
sie
Fold
auch am Flip
ich, ja.
arbeiten.
Ja, naja, Flip halt Klapper.
Ja, also am Flip arbeiten sie ja auch. und das
ja, an was arbeiten sie nicht? Ja, aber ja, es muss ja auch was kommen.
Und das wäre ja auch, ich sag mal so, diese Gerüchte, die jetzt ja aufgetaucht sind rund um das Flip, das ist ja auch logisch, wenn sie jetzt nicht auch irgendwo in einem Kämmerlein an einem Flip arbeiten
ja,
würden,
aber die
würde es mich wundern.
Ne? Die können von mir aus an 30.000 Geräten arbeiten, aber es muss halt auch was kommen. Das ist es.
Ja,
halt.
Das ist richtig.
Und da, Da passiert einfach nichts. Klar wollen sie es richtig machen und ja, wir sind ja nicht die, die vorneweg mit neuen, kann man alles machen, aber trotzdem sollte man auch was bringen, ja. Nur im Kämmerlein bringt halt nichts. Dann, wie gesagt, das iPhone macht momentan so ein bisschen den Eindruck, klar, mit dem Standard-iPhone haben sie eigentlich einen guten Wurf gemacht. Mhm. Auch da kann man wieder sagen, Thema Innovation, nur weil Features jetzt endlich mal nach unten getropft sind, ja, okay, aber trotzdem haben sie wenigstens mal ein vernünftiges Standard-iPhone gebracht, was sich ja eigentlich auch gut verkauft, ja. iPads ist auch so ein Thema, ja. Das Mini schon wieder so ein Dornröschenschlaf, ja. Das Standard-iPad.
Naja, da soll jetzt was kommen. Im Frühjahr sollen ja die Standardgeräte, oder das Air soll ja abgedatet werden.
Was kommt denn da wieder?
Ja, Speedbump.
Die andere Frage. Ja. iPad Pro, da passiert auch nichts, außer immer nur einen M-Chip da reinbasteln. Ja, alles andere ist ja auch irgendwie, MacBook, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, MacBook Air, klar, ja, es ist gut abgehangen, ja. Was willst du da groß machen? Pro, ja.
Da soll ja dieses Jahr ein großer Aufschlag kommen, angeblich.
Ne? Aber ein anderes Display da reinmachen ist jetzt eigentlich auch nicht die Welt. Klar, irgendwann hast du auch so ein Produkt mal zu Ende entwickelt, aber
ja, also auf das
MacBook. Gesagt, Apple Vision brauchen wir jetzt gar nicht anfangen.
Ja, gut, das Ding ist, okay. Ja, also MacBook Pro habe ich dieses Jahr noch große Hoffnungen, oder da setze ich noch große Hoffnungen rein in das Gerät oder in die Produktkategorie, dass dieses Jahr da wirklich ein großes Update kommt. Und aber das wäre dann ja auch nur wieder Dinge, die andere Hersteller schon jahrzehntelang machen. Wenn da jetzt eine Cellular-Konnektivität oder 5G-Konnektivität reinkommt, ja, das ist alles kalter Kaffee in dem Sinne. Gibt's bei der Konkurrenz schon jahrzehntelang.
Im Prinzip haben wir im Moment alles im Markt draußen, was man ansprechen kann oder an Ideen haben kann.
Ja.
Du hast leicht und kompakt. Du hast großen Power ohne Ende. Ja. Ja. Du hast welche mit Cellular ohne. Du hast, hatten wir nicht jetzt zuletzt was wieder mit einem richtigen 3D-Display, was wahrscheinlich auch kein Schwein braucht. Du hast Geräte, die nur aus Display bestehen. Ja, wo dann du eine virtuelle Tastatur oder eine Tastatur zum Auflegen fürs untere Display hast, ja. Du hast die Hybridmodelle, ja, die du, wie gesagt, mit die Surfaces dieser Welt, ja, hast du ja draußen von diversen Anbietern. Du hast welche auf ARM-Basis mittlerweile. Du hast im Prinzip alles da draußen, was es gibt.
Ja.
Deswegen da jetzt, was soll Apple da bitte neu machen? Aber ja, sie könnten mal das machen, ja, wo vielleicht der Pro auch mal danach ruft, ja. Oder aber der normale Anwender, der sich vielleicht nicht zwei Geräte für ein Tablet oder nicht ein Tablet und ein MacBook kaufen will, ja. Klar, wie groß ist der Markt? Nur willst du den zwingen, sich zwei Geräte für teuer Geld zu kaufen?
Ja.
Oder soll er sich ein Windows-Gerät kaufen, ja? Das ist halt, ja.
Ja.
Würde sich schon in einer anderen Führung wahrscheinlich auch nicht groß anders entwickeln. Also da müssen wir ja auch so, oder da dürfen wir auch nicht so blauäugig sein, dass wir jetzt davon ausgehen, dass wenn da jemand anders nachkommt, sich da alles auf einmal um 180 Grad dreht.
Ja.
Ja, das wird nicht passieren. Aber
Problem ist ja auch, was logisch ist, wenn, nehmen wir mal, Turnus kommt jetzt rein, die Duftmarke von Turnus, die werden wir erst ein paar Jahre später wirklich mitbekommen, weil viele Dinge sind ja schon langfristig geplant. Viele Produkte sind ja jetzt schon bei Apple fertig abgewickelt und kommen erst später raus oder sind jetzt schon in der Pipeline drin, in der Produktentwicklungspipeline. Und das
die
ist
Frage
ja,
ist halt, wie radikal könnte er halt wirklich agieren?
Ja.
Was würden die Shareholder halt mitmachen? Das ist ja auch die andere Frage, weil wie gesagt, wenn da zwei, drei große Shareholder sagen, das ist zwar nett, dass du jetzt hier alles auf links krempeln willst, aber da sind wir nicht mit einverstanden, ne? Wird auch nicht funktionieren. Das Problem, was heißt das Problem? Die Frage ist halt, welche Produkte hat Apple in dieser öfter mal angesprochenen Schublade halt liegen irgendwo, die halt im Prinzip marktreif sind. Wo du wirklich sagen kannst, wir bauen da jetzt die Produktion dafür um. ja, dass wir das in einem halben Jahr irgendwie auf den Markt bringen können.
Ja.
Und vor allem, was sollte das sein? Das ist ja die andere Frage. Wie gesagt, es könnte eventuell, klar, iPhones, da reden wir jetzt schon Jahre davon, dass da ein Foldable kommen soll. Ob das jetzt ein Fold, ein Flip ist, egal. Ja, aber es wird, denke ich mal, jetzt was kommen. Das ist keins von den Produkten, die in der Schublade liegen, die dann, wo Ternes sagen würde, hier, das machen wir jetzt. Ja, das Ding ist in der Entwicklung, Ende Gelände. Die Frage ist halt wirklich, ja, haben wir gerade im Smartwatch-Bereich irgendwo noch was? Ja, aber wie sollte das aussehen? Die Apple Watch hat eigentlich einen guten Stand. Ist auch für ihren Markt gut, also wirklich erfolgreich. Also da brauchen wir ja auch nichts sagen. iPads wäre halt die Frage, könnte halt eher entscheiden, wir machen da jetzt macOS für iPad Pro. Das wäre halt die Frage.
Ja.
Würde er das überhaupt wollen? Ist ja die andere Frage. Aber wäre das zum Beispiel eine Entscheidung, die er machen könnte? Ja, und wir würden dann zum nächsten iPad Pro Release dann auch den Release von macOS zum Beispiel sehen fürs iPad. Kann er sagen, hier, Apple Vision Pro, ja, klar, wir haben da ein Update angekündigt, ja, wir hauen da ein M5 rein. Aber ja, wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass wir was Kleineres, Kompakteres, Leichteres, vor allem Günstigeres brauchen. Könnte er das machen? Ja. Oder würde er es machen?
Ja, es zieht sich ja ein ganz großes Problem bei Apple, nach meiner Meinung, aktuell stärker als je zuvor durch das Ganze. Sie wollten ja nie immer die Ersten sein bei einem Produkt. Das ist ja schon immer so gewesen. Ja, aber mittlerweile
würde ich jetzt nicht sagen.
Naja, sie haben immer was Refinement betrieben. Sie waren ja nicht die allerersten, die ein Smartphone rausgebracht haben. Es gab davor schon Smartphones. Sie haben es halt nur zur Perfektion zum damaligen Zeitpunkt getrieben und haben es halt Massen ansprechbar gemacht, das Ganze. Und das haben sie ja schon immer so getan. Bloß im Moment treiben sie das Ganze auf die Höhe. Also sie ziehen das Ganze raus. Auch den Punkt, dass sie den Foldable-Markt bis jetzt ja noch nicht offiziell betreten haben und dass es ja wahrscheinlich dieses Jahr soweit sein wird. Ich glaube, dieser Perfektionismus oder diesen Anspruch, den sie an diesen Faltmechanismus, an diese Falte haben, an diesen Grease haben, der ist wahrscheinlich viel zu hoch gesteckt. Den hätten sie nach meiner Meinung vielleicht eher betreten müssen, den Markt.
Ich glaube nicht, dass er zu hoch gesteckt ist.
Naja, aber guck mal, wie lange sich jetzt fünf Jahre nachdem Samsung das erste Gerät vorgestellt hat, betreten sie jetzt wahrscheinlich den Markt.
Das ist eine andere Frage. Sie haben für die Entwicklung einfach zu lange gebraucht. Das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass auch wir als Kunde einen hohen Anspruch gerade an Apple haben. Ist, denke ich mal, gerechtfertigt, auch gerade bei den Preisen, die sie ausrufen. Da muss was, also nicht nur was Gutes oder sehr Gutes, da muss im Prinzip was Perfektes kommen.
Aber wäre jetzt zum Beispiel ein Foldable rausgekommen, was auf der gleichen Augenhöhe unterwegs wäre wie das aktuelle Fold von Samsung, wäre das so schlecht für Apple? Nein.
Nein, mit sowas hätten sie müssen vor Samsung kommen.
Ja, aber wie gesagt,
bei der wievielten Generation sind wir denn mittlerweile? Apple hat parallel ihre Versionen entwickeln können. Das heißt, wenn sie sagen, okay, das wird kein Markt, ja, oder das ist für uns jetzt nicht, oder wir gehen nicht davon aus, dass sich da irgendwie ein Markt entwickelt, oder lass mal, in 3 Jahren stellt Samsung die Produktion eh ein, ja. Das heißt, wenn sie dann erst, wie gesagt, also ab der zweiten halben Generation da gesagt hätten, oh scheiße, ja, das könnte vielleicht doch was werden, vor allem Samsung hat Luft, ja, die pusht das Segment, ja, die sind im Prinzip ja Marktführer, was jetzt so weltweit, ja, Brand und etc. betrifft, ja, da müssen wir was machen. Die hatten mehrere Generationen Zeit, was zu machen. Und klar wollen sie es perfekt machen, aber die haben trotzdem zu lange Zeit da gebraucht. Und bis sie jetzt kommen, ja, wir haben mittlerweile, wie gesagt, die letzte Generation, wo auch von Samsung ja wirklich was kam, ja, wo jeder gesagt hat, oh, ja, gerade auch der Sprung von der Generation von der letzten zu der aktuellen, ja, ist auch so ein großer, ja, oder so spürbar vor allem.
Ja.
Und dann, wie gesagt, kommt Apple erst mit seinem Gerät, wenn Samsung schon wieder die Nachfolger dazu hat.
So ist es, ja.
Die hätten müssen eigentlich zur gleichen oder am besten halt vorher mit ihrer Version kommen sollen, die im Prinzip das ist, von der Hardware her, was das Aktuelle ist.
So ist es, ja. Und ich meine, das allererste Fold, was rausgekommen ist, das hätte eigentlich so gar nicht rauskommen dürfen von Samsung, weil es war ein schlechtes Produkt. Aber sie haben Apple es trotzdem
so
gemacht.
Und dass Apple so eine Entwicklung überspringt, gar kein Thema. Das erwarte ich auch von Apple, weil sowas, nee.
Aber Samsung hat der ganzen Foldable-Szene oder der ganzen Kategorie damit einen großen Dienst erwiesen, dass sie dieses schlechte Produkt trotzdem auf den Markt gebracht haben. Sie haben es mal das Ganze ins Rollen gebracht, letztendlich.
Die haben eigentlich, was jetzt den Markt weltweit betrifft, weil sie sind eine weltweit agierende Marke oder Hersteller, den Stein, sagen wir mal, ins Rollen gebracht. Vor allem, dass sie so lange dabei bleiben.
Ja, ja.
Und für sich den Markt so aufgeteilt haben, beziehungsweise die Stellung im Markt eingenommen haben, die sie jetzt haben. Und da auch so viel Geld reingesteckt haben, auch in die Entwicklung. Also das spricht definitiv für Samsung. Die hatten da garantiert, gerade die ersten Jahre war garantiert Durststrecke ohne Ende für Samsung geben, werden da einiges an Geld gelassen haben. Dann ist halt auch immer die Frage, mache ich jetzt Schluss oder gucke ich, dass ich da dann gestärkt rausgehe und den Markt quasi für mich dann im Prinzip alleine habe, mit der Investition, die ich getätigt habe, also nicht alleine, aber wie gesagt, dass wir dann, okay, die ersten 2, 3 Generationen sind eher so der Loss, aber danach, kann, wie gesagt, alle Hut ab vor Samsung. Im Prinzip ist er nach wie vor der Markt eine Nische, von daher, betritt jetzt oder käme jetzt Apple in einen Markt rein, der im Prinzip ein gewisses oder der seine Größe bisher erreicht hat, wo das Wachstum, denke ich, nicht so groß ist, wie generell im Smartphone-Markt am Anfang, wo der Markt im Prinzip zwischen den bisherigen Produzenten aufgeteilt ist. Da bin ich mal gespannt, Also die können da definitiv nochmal Bewegung reinbringen. Da hat in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Aber wie gesagt, meiner Meinung nach sind sie da trotzdem ein bisschen spät dran.
Ja, so ist es.
Wobei, ich denke nicht, dass es ihnen schaden wird.
Das wird man sehen.
Ich denke, das wird sich verkaufen. Definitiv wahrscheinlich besser als das Air.
Da hört nicht viel zu.
Ja, aber
ja,
zu lange.
Das wird man dann sehen, ob sich das die lange Wartezeit gelohnt hat und ob sich das dann auch wirklich in einem perfekten Produkt widerspiegelt oder was wirklich dann nochmal Maßstäbe in dieser Foldable-Kategorie setzt. Das wird man sehen. Wenn dieser Unterschied displaytechnisch wirklich nur minimal ist oder marginal ist gegenüber dem Samsung, dann fragt man sich auch, hat sich das Warten gelohnt?
Ja, okay, was willst du denn sonst machen als iPhone-Nutzer oder als Apple-User?
Du kannst ja nur warten, oder du musst halt in den sauren Apfel beißen und wechseln und musst dann halt zu Samsung gehen oder zu anderen Herstellern, wenn du unbedingt ein Foldable haben möchtest. Ja. Ja, aber wie gesagt, es ist ein schwieriger Balanceakt, wenn man diesen Markt betritt. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das hätte Apple etwas eher machen müssen, gerade in dem Foldable-Bereich. Spätestens bei der 3. Generation des Galaxies Foldable hätten sie nach meiner Meinung einsteigen müssen. Aber okay, gut. Wir werden sehen. Vielleicht haben wir ja den Effekt, dass wirklich durch dieses lange Warten so viele Leute sich auf dieses Gerät stürzen, weil es ja nichts anderes, es gab ja nichts. Ne? Da kommt dieser Effekt, wir hatten das Gerät ja nicht, es gab ja nichts und jetzt haben wir es und jetzt kaufen wir uns das Gerät. Kann sein.
Mir wird es wahrscheinlich zu teuer sein.
Ja, ich bin da jetzt auch kein Kunde. Und bei einem Produkt, wo Apple das erste Mal diesen Markt betritt oder mit einem Produkt, da würde ich sowieso erfahrungsgemäß auf die 2. Generation warten.
Ich würde da definitiv nicht vorbestellen.
Ja.
Sagen wir mal so, ob ich auf die 2. warte, ist eine andere Frage, aber ich würde auf jeden Fall erstmal so die ersten
Reviews abwarten.
Oder auch immer die ersten Wochen oder Monate abwarten. Also ich muss da jetzt nicht vorneweg dabei sein.
Ja, vor allen Dingen erstmal Reviews abwarten von seriösen Medien und nicht von irgendwelchen.
Oh, will ich blend, ne?
Yes. Nein.
Das tut mir immer
die
so
das
weh.
Das tut
mir immer so weh.
Ja, es tut mir auch sehr weh. Aber es schafft Klicks.
Ja, klar, damit kann man Geld verdienen. Ja,
ja, so ist es. Gut, aber bei dem All-Hands-Meeting, da gab es noch ein anderes Thema, was angesprochen worden ist und es war auch höchste Zeit, dass er mal halbwegs klare Worte dazu findet und ein bisschen Farbe bekennt. Tim Cook hat sich dann nochmal geäußert zu der ganzen Geschichte, was Migration anbelangt und Einwanderung und so weiter und so fort. Da hat er mehr oder weniger deutliche Worte gefunden und hat gesagt, Einwanderung sei wichtig für Apple. Jeder sollte mit Würde und Respekt behandelt werden. Ja gut, sehe ich als selbstverständlich an. Okay, egal wo er herkommt, sehe ich auch als selbstverständlich an. Leider sehen das andere nicht so. Er werde daher weiter für Einwanderung lobbyieren bei der US-Regierung und dem und den Abgeordneten. Sie haben mein Wort. Ja, da bin ich gespannt. Besonders der letzte Punkt, Sie haben mein Wort. Das ist ja nun mal wirklich...
Naja, wenn du da hier gegen oder nur auf taube Ohren triffst, ja, oder auf Leute...
Du kannst dann ja so viel lobbyieren, wie du willst. Sehen. Wenn die auf Durchzug schalten, bringt das ja auch nichts. Ne? Und ich glaube schon, dass er das tun wird, dass er dort lobbyieren wird. Und genau diese Aussagen, das ist natürlich auch wieder so ein Spazierengehen auf der Rasierklinge, ne? Nicht zu viel gegen Trump opponieren, nicht sich zu unbeliebt machen bei, es ist schwierig. Der Mann sitzt in einer Zwickmühle und ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass er sich opfert. Also, dass er sich dem Trump gegenüber opfert für Apple und das kann nicht sein Antrieb sein. Das, was er da macht, das macht er wirklich nur für Apple, damit es dem Laden halbwegs gut geht. Er ist da in einer Opferrolle im Moment.
Aber halbwegs ist schön gesagt. Also Apple geht ja nach wie vor gut.
Ja, extrem
gut. Die Problematik ist halt, wenn du bei Trump in Ungnade fällst.
Dann hast du Probleme. Ja,
dann werden die nächsten drei Entscheidungen vielleicht dann doch anders getroffen, als es, also nicht nur Apple, sondern vielen anderen Firmen ja dann auch, dann einfach negativ ist, weil auf einmal 150% Imports draufkommt auf irgendwelche Chips, die du aus China holst, ja. Und da haben wir das Problem, dass die Chips auf jeden Fall in den iPhones drin sind. Ja, also von daher.
Ja.
Also das ist.
Und Trump ist so unberechenbar. Und Trump, ich glaube, Trump hat nur zwei Denkweisen. Entweder bist du Freund oder Feind. Er kennt keine Graustufen dazwischen. Er hat dieses Schwarz-Weiß-Denken. Bist du auf meiner Seite? Okay. Bist du nicht auf meiner Seite, bist du mein Feind. Also das ist so radikal, wie er da unterwegs ist. Ja. Es ist schwierig. Wenn ich an Tim Cooks Stelle wäre, hätte ich schon längst das Ruder aus der Hand gegeben, hätte gesagt, tschüss, ich verabschiede mich. macht mit Trump, was ihr wollt. Das ist nicht mehr mein Cup of Tea.
Ja, okay, dafür hast du halt aber auch eine zu große Verantwortung Apple und den Angestellten gegenüber.
Naja,
die Frage ist halt wirklich, was...
Ich meine, er ist jetzt 65. Wenn er jetzt in Rente gehen würde, würde ihn das keiner übel nehmen.
Nein, das nicht, aber vielleicht hat er ja wirklich einen besseren Draht zu Trump als andere.
Ja, man munkelt ja auch, dass er weiterhin der Trump-Flüsterer bleiben wird im Unternehmen und die
Weil
Position.
Du weißt ja auch nie, welchen Narren hat vielleicht Trump an Cook gefressen, ja. Das weißt du ja auch nie.
Ja, gut.
Vielleicht findet er ihn einfach, obwohl er ja nicht unbedingt so seinen traditionellen Vorstellungen entspricht, um es mal so auszudrücken. Vielleicht findet er ja trotzdem irgendwas persönlich an ihm, ja, wo Cook dann doch vielleicht irgendwie bei Gesprächen ja irgendwo noch positive Sachen rausholen kann aus Trump, ja, die vielleicht ein anderer bei Apple so nicht irgendwie machen könnte.
Ja. Man weiß ja nun wirklich nicht, wie die Gespräche ablaufen. Vielleicht haben die eine Gesprächsebene gefunden, oder vielleicht hat er einen Zugang zu Trump gefunden, den kein anderer hat. Also, das kann ja wirklich sein. Weiß man ja nicht. Keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß es nicht. Bloß eins ist sicher, der Trump muss nur eine Sache in den falschen Hals bekommen und schon ist vorbei.
Ja, sowieso.
Das geht ganz schnell. Ja, gut. Es ist alles nicht so einfach.
Mhm.
Dann lass uns doch mal zu schöneren Themen kommen. Lass uns zur Farbe Orange. Oh. Ja, Orange. Ja, der orangene Mann, nahm ihn wieder. Nein, es geht aber diesmal um Orange. Cosmic Orange, sagen wir es so. Das ist die Farbe, die in China extrem gut angekommen ist. Und das ist wohl auch der große Auslöser, warum die iPhone 17 Pro Geräte in China Verkaufsrekorde erlebt haben. 38% Umsatzwachstum. Und man hat jetzt mehr oder weniger herausgefunden, dass es daran gelegen hat, dass die Farbe Orange so gut dort angekommen ist. Das liegt an zwei Dingen. Das chinesische Wort oder das Wort in Mandarin für Erfolg klingt so ähnlich wie das Wort für Erfolg. Wird anders geschrieben, aber es kann man so ähnlich aussprechen. Das ist wohl der erste Punkt. Und dann kommt es noch dazu, dass die Farbe oder dass die Marke Hermès oder diese Luxusmarke Hermès oder wie auch andere Luxusmarken generell in den reichen chinesischen Kreisen extrem gut angesehen ist. Und die Farbe Cosmic Orange, die wird auch unter der Hand in China Hermès Orange genannt, weil sie der Farbe sehr ähnelt. Und das sind wohl die zwei großen Indikatoren dafür, warum dieses iPhone sich so gut verkauft in den Staaten. In China, nicht in den Staaten.
In den Staaten.
Ja, in den Staaten wahrscheinlich auch, aber in China geht halt dieses Orange durch die Decke. Ja. Orange is best, würde ich sagen.
Ja.
Kennst du noch das Meme von früher? Gold ist
Gold.
Best.
Ja, Gold, genau, ist noch besser als Gold. Ja.
Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, vielleicht wird diese Farbe als Standardfarbe zumindest speziell für den chinesischen Markt im Sortiment bleiben, wenn es so ein Umsatzbringer also, ist.
Wenn die Farbe wirklich so ein Ding ist,
ja,
wäre es wahrscheinlich eher schlauer, du würdest, wenn das Fold kommt, ein Fold Orange machen.
Oder,
und lässt das Orange in den Pros oder in den anderen iPhones wegfallen.
Oder wäre es nicht sinnvoller, dann vielleicht diese Farbe auch bei zum Beispiel bei den iMacs noch als Option mit anzubieten? Die gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Zum Beispiel.
Boah, keine Ahnung.
Gibt es da nicht sogar noch
Orange? Sich der iMac in China verkauft. Nee, aber wie gesagt, beim iPhone. Dann wäre es echt die Frage, ob man dann die Farbe nicht exklusiv den High-End-Modellen. Jetzt aktuell ist es das Pro, das Fold kommt. Das Fold kriegt vielleicht sogar nicht am Anfang, sondern vielleicht zwischendrin. Oder kurz drauf ein Update auf Orange und dann. Ja.
Also wenn ich jetzt an im Verkauf sitzen würde bei Apple oder dann würde ich natürlich jetzt sagen, okay, und wenn diese Erhebung wirklich exakt stimmt, und dann würde ich natürlich jetzt alles noch in Orange rausbringen, alles Cosmic Orange, AirPods Pro Cosmic Orange, AirPods der vierten Generation Cosmic Orange, ich würde alles in Orange färben oder da wäre ich jetzt gnadenlos.
Also alles glaube ich jetzt nicht, aber alles, was du irgendwie so in die Kategorie Wearable stecken kannst, wie du schon gemeint hast, die AirPods vielleicht, das wäre vielleicht auch gerade für so eine Sonderedition oder so eine Möglichkeit.
Ja.
Eine Apple Watch. Wir haben ja hier die, sag mal, die Ultra.
Der gibt es ja in diesem International Orange, jedenfalls genau, Elemente davon. Ja.
Genau. Also die kannst du hier nochmal komplett da reinhauen. Ja. Tunkst du einfach mal alle in denselben Farbtopf. Ja.
HomePod Minis gibt es in Orange schon. Da gab es jetzt, ja.
Die müsstest du alle in denselben Ton bringen und dann mal entsprechend Werbeanzeigen schalten, mal gucken, ob es was bringen würde. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade, wenn du sagst, die AirPods, die sind nicht zu teuer, die werden ja im Ohr getragen, also auch je
sichtbar.
Nachdem.
Genau, mehr oder weniger, ja.
Ja, könntest du auch so als Mode-Accessory noch irgendwie verkaufen. Das könnte, denke ich mal, auch nochmal sowas sein, was dann eventuell gut gehen würde. Gerade wenn du die vielleicht dann sogar noch über den Shop als Bundle zusammen mit den iPhones verkaufst. Und beides, wie gesagt, in diesem Orange.
Ja.
Die passende Apple Watch noch dazu. Peng, ja. Alle glücklich.
Mhm. Denn, ich meine, wenn diese Nachfrage besteht und verstärkt halt im chinesischen Markt, warum bedient man sie dann nicht? Ne? Warum rollt man das nicht weiter aus? Wäre jetzt meine ganz lapidare Ansicht. Aber vielleicht ist das jetzt auch sehr stark runtergebrochen. Oder
das ist auf jeden Fall, wie sagt man so schön im Deutschen, eine Opportunity für das iPhone Fold. Macht dazu gleich passend halt die AirPods. Ja.
Ja, so ist es. Na gut, wir werden sehen. Aber wie gesagt, 38% Umsatzwachstum. Ja, und an den KI-Features kann es jetzt nicht gelegen haben.
Nee, eigentlich eher weniger, ja.
So, und jetzt kommen wir noch zu dem zweiten Thema, was sich durch die ganze Woche so durchgezogen hat. Und da sieht man auch mal wieder, es zieht sich wie Kaugummi. Obwohl, zur Einordnung muss man dazu sagen, es geht um die Siri-Funktion, die Apple wahrscheinlich jetzt nicht so zeitnah bringen wird, wie wir das alle vermutet haben. Und da sind wir genau beim Kern des Themas, wie wir das alle vermutet haben. Weil Apple hat nicht gesagt, dass das im Frühjahr kommt. Apple hat nur gesagt, dass die erweiterte Siri-Funktion oder die neue Siri 2026 kommen wird. Und diese ganzen Interpretationen, dass das in iOS 26.4 kommen soll, etc., das sind alles nur geleakte Informationen, angeblich geleakte Informationen, die zum Beispiel sich Gurman und Co., ich will es nicht sagen, aus den Rippen gesogen haben, aber die sie rausgehauen haben. Und das sind alles keine offiziellen Informationen von Apple. Von daher ist unsere Erwartungshaltung nur durch diese ganzen Leaks und durch diese ganzen Journalisten, Analysten, Leaker gekommen und nicht von Apple. Die Erwartungshaltung kam halt nicht von Apple. Das muss man, denke ich, ganz klar zur Einordnung nochmal dazu sagen. Also, Gurman hat gesagt, es kommt wohl doch nicht in iOS 26.4 das Ganze. Das läuft im Moment noch besonders wackelig, etc. Interaktion ist ein bisschen langsam, etc. pp. Es soll wohl staffelmäßig ausgerollt werden, 26.5 oder sogar 26.6, dann weitere Funktionen. Oder wenn es ganz schlimm läuft, kommt das Ganze erst in iOS 27. Wie gesagt, das sind alles so Sachen, die, wie gesagt, nur Analysten und Leaker rausgehauen haben. Und dann gab es dann noch ein Interview bei dem Sender CNBC. Da gab es nämlich nochmal eine Stellungnahme dazu, in Anführungsstrichen. Und da hat es nur nochmal die Bestätigung gegeben, dass es 2026 kommen wird. Und Apple hat im Endeffekt nur nochmal das, oder ein Sprecher von Apple hat im Endeffekt nur nochmal das wiederholt, was sie von Anfang an gesagt haben, 2026. Da sieht man mal wieder, dass die ganzen Erwartungen nicht von Apple geschaffen worden sind, sondern einfach von Gurman und Konsorten.
Ja. Ja. Aber vermisst du was?
Was soll ich vermissen, was ich nicht habe?
Ja.
Wenn ich mit KI arbeite oder mit Assistenzsystemen arbeite, dann mache ich sehr viel mit Gemini etc., muss ich zugeben. Also ich weiß ja nicht, was Apple mir da anbietet letztendlich und was da kommen soll.
Aber für was nutzt du Gemini?
Recherchearbeit teilweise, muss ich zugeben. Textzusammenfassungen von komplexen Texten.
Okay, das mache ich auch, ja.
Bildgenerierung, zum Beispiel unsere Podcast-Cover, die wir exklusiv auf Instagram einstellen, die mache ich mit Gemini. Die kommen aber auch nicht in den Podcast-Feed rein als Episodencover. Also wer das mal sehen möchte, sollte auf jeden Fall uns oder unseren Podcast auf Instagram abonnieren, weil da gibt es dann zu jeder Folge noch ein individuell gestaltetes Gemini-Cover. Manchmal, um Texte nochmal etwas verfeinern zu lassen, wenn irgendwelche Textpassagen mir jetzt nicht gefallen, die ich dann aber letztendlich nicht komplett von Gemini schreiben lasse, sondern nur spezielle Passagen, um so Schachtelsätze nochmal etwas eleganter zu formulieren. Ne? Also so Kleinigkeiten. Also ich mache jetzt nicht komplett alles damit, auf keinen Fall, sondern ich nehme es als Assistenzsystem. Ne? Das ist das, für was ich Gemini nutze. Im Regelfall. Ja. Oder auch manchmal für Tabellen, erstellen mir mit den Inhalten eine komplexe Tabelle etc. Das geht auch sehr, sehr gut. Solche Sachen. Also so kleine Helferlein, wo man früher sehr lange für gebraucht hätte, das zu erledigen. Alltagsaufgaben.
Okay.
Ja. Als Suchmaschine versuche ich es nicht zu missbrauchen, nur als Querrecherche nochmal.
Ja, das ist ja anscheinend auch das, was Google momentan so trifft, ne? Dass viele einfach ihre Suchen und Kram halt in egal in welches Modell halt reinwerfen und dann das quasi als Suchmaschine verwenden, wobei ich damit so leichte Bauchschmerzen habe, aber
Mein damaliger Informatikprofessor hat immer gesagt, und das kann man auch ganz einfach auf KI-Systeme übertragen, Garbage in, Garbage out. Also und das, die Modelle sind nur so intelligent oder sind nur so gut, wo sie ihre Quellen herhaben oder wo sie ihre gelernt haben,
ihre
sozusagen.
Quellen, ja, ihre also, Quellen, das Internet.
Ja, das Internet. Nein, aber ich meine, das sind ja Prozesse, sind ja Lernprozesse. Also wenn ich das jetzt in schmuddeligen Ecken des Internets trainieren lasse, das Modell, sage ich jetzt mal, dann habe ich auch ein schmuddeliges KI-Modell. Ne? Also schmeiße ich Scheiße rein, kommt auch Scheiße raus. Das kann man auch, denke ich, darauf übertragen. Garbage in, Garbage out. Das ist so. Ich meine, schauen wir uns Grog an. Das ist ja jetzt auch nicht in den feinsten Ecken des Internets unterwegs gewesen. Nee. Und deswegen muss man halt genau überlegen, für was man das benutzt und für was man das anwendet. Es ist ja wie alles. Es wird sich alles regulieren, früher oder später. Dieser ganze KI-Hype wird sich früher oder später regulieren. Das ist so. Da bin ich fest von überzeugt.
Aber wie hat Altmann gesagt, wie es bei der Frage beim Trainieren für die ganzen Modelle und mit auch dem Copyright-Missbrauch, der da stattgefunden hat, wo er auch gesagt hat, es ist das Internet und wer seine Inhalte da reinstellt, muss auch mitleben, dass sie dann entsprechend verwendet werden. Ja.
Ja, das ist...
Aber auch da wieder, ja, das Internet entbindet niemanden von Urheberrecht.
Ja.
Aber das Fass brauchen wir jetzt auch nicht aufmachen. Ich fand nur generell die Aussagen von Altmann, da hatten wir auch kurz vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen, finde ich da schon sehr grenzwertig. Ja. Das spielt aber alles in die Frage der Regulierung, ja, und etc. halt mit rein. Weil wenn du sagst hier, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, ja, wie er ja von vielen gelebt oder ja auch behandelt wird, dann braucht man sich halt auch über diese Aussagen nicht wundern, ja.
Das war es noch nie. Es war noch nie ein rechtsfreier Raum.
Ja, aber wie gesagt, es gibt halt viele, die es da entsprechend zur Hand haben, ja.
Ja.
Da geht es ja nicht nur darum, was du irgendwo als eigene Meinung auf irgendeiner Webseite postest, sondern auch das, was du gerade als Firma in so einer Situation an Daten halt einfach abgreifst, um deine Modelle zu trainieren. Da ist die letzten Jahre zwar auch viel passiert in diese Richtung, wir bezahlen mal Lizenzgebühren. Die Frage ist halt nur, an wen zahlst du, bei wem kommt es an und wer kriegt halt nichts.
Es ist ja genauso, dass einige Modelle ihre Inhalte auch in legalen oder durch illegales Material trainiert haben.
Ja, ne? Vor allem die illegale Seiten dafür bezahlt haben.
Ja, also
da
so ist es.
Ja, also ja. Das sind so Sachen, wo ich dann frage, ja. Freunde,
und
ihr habt den Knall auch noch nicht gehört.
Da haben wir nicht nur das Problem, dass das Garbage in, Garbage out stattfindet, sondern dass es noch auf illegalen Plattformen stattgefunden hat. Das ist ja das nächste Problem. Moral und Ethik, ne? Das ist es.
Ja, genau.
Und deswegen brauchen wir Leitplanken. Das predige ich ja schon Jahre.
Ja, das Problem ist, selbst wenn du diese Leitplanken hast, ist doch die Frage, wer hält sich dann da dran und wie willst du es kontrollieren?
Ja, gut.
Weil wenn eine Firma, wie gesagt, wie die Haupt aktuell jetzt drüben in Amerika oder in China sitzen, was kümmern die zum Beispiel unsere europäischen Vorgaben oder Gesetze? Die machen einfach.
Naja.
Und zwar so lange, bis sie irgendwo einen Riegel vorgeschoben kriegen.
Richtig, ja.
Und sich dann bei Trump beschweren und Trump dann mit Zöllen droht. Das ist auch momentan die Welt, in der wir leben, ja.
Es ist so. Und solange wir solche Leute in Führungspositionen haben wie den Trump, werden wir wahrscheinlich ganz schwierig dort Leitplanken reinbekommen in diese ganze Geschichte.
Halt, wie gesagt, die Gesetzgebung, die halt hier herrscht, auch entsprechend durchsetzen können, ja.
Ja.
Vor allem, wenn sich jemand wie Musk dann zum Beispiel dazu berufen fühlt oder dass er sich so fühlt, dass er über dem Gesetz steht.
Ja, sowieso.
Ja. Ich meine, das ist halt wieder die andere Frage.
Ja.
Weil ist das nicht gerade in Frankreich der Fall mit einem Urteil?
Keine Ahnung.
Wo er doch auch so steil gegen Musk? Ja.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du die Super Bowl-Werbung von Cloud mitbekommen hast.
Nee.
Da haben sie sich ja mehr oder weniger dazu
Die war beim richtigen Super Bowl, nicht in dem Alternativ.
Nee, beim richtigen. Da, ja, okay. da, wo Bad Bunny aufgetreten ist.
Okay.
Und da haben sie sich ja mehr oder weniger dazu hinreißen lassen, dass sie die Sache durch den Kakao gezogen haben, dass jetzt OpenAI Werbung einführen möchte. Und diesen Fakt haben sie ja dann durch den Kakao gezogen, also Claude. Und dazu hat ja Altman sich hinreißen lassen, richtig, richtig seinen Frust von der Seele zu schreiben im Netz und hat ja richtig gegen Claude geschossen, dass sie ja nur das Beste wollen und dass sie ja durch die Werbung auch allen die Möglichkeit geben wollen, ChatGPT zu nutzen etc. pp. Aber auf eine Art und Weise, die schon nicht mehr salonfähig ist, ja? Sagen wir es mal so. Ja.
Ne. Aber apropos Werbung, war das eigentlich richtig, was ich gelesen hatte, dass die FIFA mehr Pausen bei der WM machen will, aufgrund der Wetterverhältnisse?
Keine
dass
Ahnung.
Die Spieler hydrieren können, dass wir da hier quasi nicht mehr Halbzeit und Werbung haben, sondern anscheinend im Prinzip in Vierteln gespielt wird, mit Werbeunterbrechungen dann? Nee, das war ein Scherz, oder?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht mitbekommen. Ich bin sowieso schwer am Überlegen, ob ich wirklich nicht die WM zuschauertechnisch wirklich dieses Jahr boykottieren werde. Aber, ja.
Doch, gibt es bei allen Spielen eine 3-minütige Trinkpause?
Ja gut, die gab es, glaube ich.
In beiden Hälften.
Die gab es, glaube ich, diese Trinkpausen gab es, glaube ich, bei der Katar-Geschichte auch, so viel wie ich weiß. Weiß ich
ja,
auch
okay, aber da war es ja noch, in den Staaten?
Ja, kommt drauf an, in welchen Locations die da gerade spielen. Das findet ja im Sommer statt.
Ja, eine WM ist in der Vergangenheit eigentlich immer im Sommer stattgefunden, ne?
Ja, schon, ja, bei uns dann, ja gut, Katar war da dann Sommer, bei uns halt nicht. Letztendlich schon im Sommer, das ist richtig. Aber wie gesagt, das ist ja dann, kommt drauf an, in welcher Location das stattfindet. Und da kann es dann natürlich auch knüppelheiß sein. Schon richtig. Ja.
Ja, komm, da geht es doch auch hier nur um Werbeunterbrechungen.
Natürlich geht es um Werbeunterbrechungen. Aber auch, nein, egal. Auf den FIFA-Chef müssen wir jetzt auch nicht noch eingehen, diesen Trump, ja, Trump da dieses Ding da übergeben hat, diesen selbst kreierten Preis da. Oh, das war ja auch so
90 peinlich. Minuten, wir haben früher 180 gespielt, ja, da ging das auch noch.
Ja, früher sind wir kniehoch durchs Wasser gegangen und es war verdammt staubig, ich weiß. Ja,
da bin ich auf dem Schulweg hin und zurück über den Mount Everest geklettert, ja.
Ja.
Das war nur Zeiten barfuß, ja.
Ja, mit 35 Kilo Schulbücher, ja, ich weiß.
Ja, genau. Da war nichts mit iPad.
So, aber lass uns nochmal zu der Siri-Verzögerung zurückkommen.
Ja.
Auch in dem All-Hands-Meeting gab es da nochmal ein Statement indirekt, wo man reininterpretieren kann, warum es sich vielleicht alles ein bisschen verzögert, wenn es sich überhaupt verzögert, wenn es überhaupt der Zeitplan von Apple jemals war, das zu 26.4 rauszubringen. Das muss man immer wieder dazu sagen. Aber jedenfalls hat sich Greg Federici geäußert und er hat gesagt, super wichtig, dass die Anfragen an ein Modell privat bleiben. Ja. Oder dass die Anfrage an ein Modell privat bleibt, die direkte User-Anfrage. Das war so mal so eine Kernaussage, die er da rausgehauen hat. Naja, natürlich ist das super wichtig. Und das ist ja auch gut, dass Apple so einen großen Anspruch dran hat. Und daraus könnte man natürlich auch interpretieren, dass das vielleicht auch eine kleine Komponente ist, warum es so Schwierigkeiten, eventuell so zeitliche Schwierigkeiten macht. Ja.
Ja, aber das ist auch das, was wir zuletzt angesprochen hatten, als ja die News kam, dass Apple da mit Google zusammenarbeiten will.
Ja.
Wo wir ja noch drüber gerätselt haben, wie das eventuell technisch umgesetzt wird und wie es dann halt auch damit aussieht, mit der Privatisierung, beziehungsweise welche Daten da wohin fließen.
Ja.
Und ich denke mal, das ist auch hier eine berechtigte Frage an Apple.
Mhm.
Wo wir ja den Anspruch quasi haben, wo Apple ja zum Teil auch davon lebt, ja, von der Aussage oder auch von dem Gefühl beim Nutzer draußen, dass Apple halt mehr macht für die Privatsphäre ihrer Nutzer. Da ist das ein berechtigtes Interesse und auch hoffentlich eine entsprechende Umsetzung von Apple, dass das eben so gehandhabt wird.
Mhm.
Dass nicht jede Anfrage, die ich an die Apple Siri, ja, oder an Apple AI stelle, ja, dass die nicht irgendwo draußen meinen Daten halt entsprechend weitergegeben wird. anonymisiert, wie gesagt, wie oder ähnlich wie bei den Bank oder bei den Zahlungen über die Apple Card. Okay, ja, kann man drüber reden, aber da mit Klarnamen irgendwelche Anfragen, gerade wenn es dann um eventuell auch mal, keine Ahnung, ich kann ja auch mal nach irgendwelchen Krankheiten googeln, ja, das muss ja kein Bombenbauplan sein, ja.
Mhm. Ja.
Was heißt googeln, aber die
oder
meinen Chatbot mal fragen, ja. Auch wenn es da, mein Gott, ich habe einen Ausschlag auf der Haut, ja, und dann kommt zurück, ja, oh, hier, Melanom, ja, und Babas. Das sind alles Sachen, die keinen draußen was zu interessieren haben.
Ja.
Ja, wo man auch nicht weiß, wo diese Daten eventuell dann aufgrund der Tatsache, dass sie halt mit Klarnamen eventuell irgendwo sind, ja, oder halt zuordnenbar sind. Ja, ich suche ja nicht mit meinem Namen in der Anfrage oder ich stelle ja nicht die Frage mit meinem Namen in der Anfrage. Aber an der Frage hängt ja mein Device.
Klar.
Und mit allem das, was verfügbar ist, ja, das ist ja genauso, wenn du mit einer Paypal-Karte irgendwo zahlst, ja. Ja, das ist ja auch alles verknüpfbar. Ich habe da keinen Bock, ja, dass über 30 Datenbanken, die irgendwo gegen Geld verfügbar sind, auf einmal meine Krankenkasse da irgendwo einen Rückschluss ziehen kann oder eine Versicherung irgendwo eine Verknüpfung herstellen kann, ist, oh, ja, da wurde eine Abfrage gestellt, ja, da, von dem und dem, ja, wir führen die Daten mal zusammen, ja, die wir überall herkriegen, ja, und dann heißt es auf einmal, ja, der ist nicht mehr versicherbar, ja, oder den wollen wir in unserer Versicherung nicht haben, zum Beispiel. Das sind ja alles so Sachen, über die muss man sich in der heutigen Zeit leider Gedanken machen.
Ja.
Wo es in anderen Ländern oder gerade in den Staaten ja auch schon Fälle gab, ja, wo entsprechende Verknüpfungen hergestellt wurden. Von daher, wie gesagt, sind das Fragen, die sich Apple hoffentlich stellt, ja, und da entsprechend guckt, dass ihr System da entsprechend aufgestellt ist, ja. Weil es ist halt mit einem Punkt, ja, der einfach in den Köpfen da draußen unterwegs ist, ja, dass Apple da entsprechend mehr tut. Inwieweit das natürlich dann alles den Tatsachen entspricht, ist eine andere Sache, aber so ein bisschen Vertrauen muss ja dann auch da sein.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Und ja, datenschutztechnisch ist das auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und da ist es ja eigentlich auch wieder gut, dass Apple sich damit Zeit lässt, auch wenn sie gegenüber den ganzen Marktbegleitern im Moment den Anschluss verpasst haben. Ne? Das muss man ganz einfach so sehen.
Ja.
Ja. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so, dass sie, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also Apple hat da starke Defizite, ganz klar. Andere sind da so ein bisschen laxer mit ihren ganzen Geschichten und auch mit der Korrektheit des Modells. Man sagt ja heute schon, wenn ein Modell 71% korrekt ist, dann ist das schon viel. Dann sind sie damit schon zufrieden. Naja, ob das Maß der Dinge sein soll, das weiß ich nicht. Ja, es ist ein großes Risiko, das Ganze, diese ganze KI-Geschichte. Und es ist auch ein Problem, wo wir gerade alle mit zu kämpfen haben, die in Unternehmen unterwegs sind, wo KI eigentlich in sensiblen Bereichen nicht eingesetzt werden darf, dass es trotzdem eingesetzt wird. Dieses Schatten-KI oder diese Schatten-AI, die dort stattfindet, das ist derzeit ein Riesenproblem, was sich durch das ganze, durch die ganze Industrie oder durch die ganze Arbeitswelt durchzieht, egal in welchen Bereichen man das hat.
Wir hatten in den letzten Monaten, glaube ich, ab und zu mal eine Schlagzeile, oder wo irgendein Mitarbeiter dann große Datenmengen mal einfach in den Chatbot geschmissen hat, weil er da eine Analyse fahren wollte oder eine Optimierung irgendwie mal nachgefragt hat, wo ich mich schon auch frage, warum kann man nicht mal so weit denken und sich mal eine Frage stellen, interner, die eventuell nicht so uninteressant sind, ja, in den Chatbot zu werfen, wo du keine Ahnung hast, wo das eventuell noch verarbeitet oder woanders auftauchen kann.
Da kann man natürlich auch sagen, naja, vielleicht fehlt bei vielen das Verständnis dafür, die Weitsicht.
Ja, oder definitiv.
Die Bildung in dem Bereich. Und da
guck doch mal alleine, wer überall generell mit allem Möglichen um sich wirft. Instagram, ja, Twitter, also heute ist es ja X, Facebook, ja, wo Sachen gepostet, selbst LinkedIn, ja, wo Sachen gepostet werden, wo du dich echt fragen musst, sorry, unter Klarnamen und dann das verfolgt dich ein Leben lang.
Ja, das ist richtig. Aber ich meine.
Nee, aber was willst du dann von so jemandem erwarten, wenn es dann um Themen geht wie, ich schau mal hier den Geschäftsbericht. Okay, der ist ja öffentlich.
Der ist öffentlich.
Aber ich schau mal hier so ein paar interne Entwicklungsgeschichten in OpenAI.
Gemini oder sonst voran. ChatGPT sonst voran.
ChatGPT rein, ja, und lass den mal da drüber laufen. Sorry, aber.
Ja, ich sag mal, vielleicht sollte man auch die Schuld nicht nur bei dem Anwender suchen. Natürlich ist das das ausführende etwas, was vor dem Rechner sitzendes getan hat, klar. Aber vielleicht sollte man auch das beim Unternehmen suchen. Wenn die dementsprechend nicht geschult werden, wenn es einfach nur verboten ist und derjenige es nicht versteht, warum es verboten ist, vielleicht sollte man da so ein bisschen mehr drauf eingehen, warum es nicht erlaubt ist, das zu tun und das zu machen aufgrund von Datensensibilität. Wenn man einfach nur was verbietet und da kein Verständnis mehr da ist, macht man es vielleicht trotzdem. Es gibt ja Menschen, die sich nicht an Verbote halten, weil sie es für sich nicht verstehen und es dann einfach trotzdem machen. Ist so. Tja. Gut. Da werden noch eine Menge Probleme auf uns zukommen. Oh, und ich meine, und dann gibt es Bereiche, wo Leute im akademischen Sektor unterwegs sind, eigentlich die Intelligenz haben müssten, ne? Und es trotzdem einsetzen und da trotzdem hochsensible Daten reinwerfen. Das gibt es dann auch.
Leider.
Ja. Gut. Aber zum Schluss habe ich ausnahmsweise heute nochmal ein kleines Software-Thema mitgebracht. Ich habe kein Gadget in dem Sinne, sondern ich habe einen Software-Tipp. Und kurioserweise ist mir diese Software erst auf Linux über den Weg gelaufen. Ja, ich habe Linux gesagt und ich beschäftige mich derzeit intensiv mit Linux, muss ich sagen. Und das ist für mich halt der Plan B. Wenn irgendwie alles schief läuft, dann steige ich auf Linux um. Und ich meine, Windows kann ja nun keine Alternative sein. Und wie sich Windows 11 derzeit zeigt,
Naja, ich wollte eben sagen, ich wollte eigentlich so diesen Star Wars-Spruch halt machen, komm auf die dunkle Seite der Macht. Wobei Linux würde ich jetzt nicht als dunkle Seite bezeichnen wollen.
Nein, also
ganz
Linux,
im Gegenteil eigentlich,
Linux ist uns ja relativ nah, ne? Sagen wir es mal so. Bloß das Problem, was wir bei Linux haben, wir haben einen Irrgarten an Distributionen und auch in dem Bereich ein sehr meinungsstarkes Publikum. Das bedeutet, da sind die Grabenkämpfe noch größer als bei iOS und Android, sage ich jetzt mal.
Bei einigen Linux-Usern kannst du da in so ein ähnliches Nest stechen wie bei Veganern.
Ja, Und das Problem ist dann, wenn du denn unter diesen Super-Nerds und Super-Geeks unterwegs bist, dann sind diese Diskussionen ja noch viel, viel schlimmer und da betritt man dann Ebenen, die möchte man gar nicht betreten. Also das ist ein Minenfeld, sage ich jetzt mal. Also es ist ganz, ganz schwierig und das ist auch schlimm. Der Krieg unter den Verfechtern von den verschiedensten Distributionen. Und es ist ja so eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und mittlerweile gibt es ja schon Datenbanken, wo du deine Präferenzen eingeben kannst, der dir dann rausschmeißt, das ist die richtige Distribution für dich, das musst du einsetzen, etc. Und wenn es danach geht, kannst du ja quasi jede Woche deine Distribution wechseln. Ist so. Deswegen, wenn einer wirklich nur Gaming betreiben will, da ist die Auswahl relativ klein. Da gibt es
an Distros, die speziell für Gaming sind, ja, das ist übersichtlich. Aber auch in dem Bereich Gaming und Linux, ja, gibt es ja oft die Verfechter, ja, die Puristen, ja, die von den Distros im Prinzip nichts wissen wollen. Ja, von daher,
ja.
Man kann es sich einfach machen, man muss es aber nicht. Ja. Mhm. Klar, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Das ist da genauso, ja. Man muss halt wissen, was willst du machen, ja. Wie du eben schon gesagt hast, im Vorfeld ein paar Gedanken machen, welche Distro kommt für einen in Frage, beziehungsweise will ich, oder für welchen Zweck will ich es halt einsetzen.
Ja, so ist es.
Und dann kann man sich da im Vorfeld ein bisschen schlau machen und dann hoffentlich für sich was finden. Ich würde sowieso sagen, am besten halt so 2-3 Mal angucken, je nachdem, ja, was in Frage kommt. Aber das ist ja auch wieder die Frage, welche Möglichkeiten hast du dazu? Nicht jeder hat die Zeit oder die Muße, sich da mit verschiedenen Distros zu beschäftigen und vor allem die halt auch mal zu installieren und dann auch in Ruhe mal mehrere Wochen halt nutzen. Ja. Das ist halt, habe ich auch vollstes Verständnis für. Ja. Von daher, vielleicht, wie du es schon angesprochen hast, mal einfach gucken, ja, so ein bisschen auf die Suche gehen, ja, da ein bisschen reinhauen, das und das will ich machen, dann kommt vielleicht ein Vorschlag raus, der einem liegt oder auch nicht. Ja, und dann kann man ja immer noch sagen, okay, das probiere ich mal aus. Und wenn es dann passt, okay, Treffer. Mhm. Und ansonsten, ja, mein Gott, die nächste Distro ist nicht allzu weit.
Ja, und wie gesagt, ich versuche derzeit, auch wenn es nur also ein Planspiel ist, wie man so schön sagt, derzeit parallel meine Arbeitswelt, meinen digitalen Workflow, den ich täglich habe, zu simulieren in einer Linux-Welt und zu schauen, ob das wirklich alles funktioniert. Ob ich das wirklich alles so abbilden kann und mir Alternativen suche oder die dementsprechenden Derivate in der Linux-Welt suche. Und das habe ich damals ja auch gemacht, wo ich dann komplett auf macOS umgestiegen bin. Jahrzehntelang, würde ich bald sagen, bin ich auf beiden Hochzeiten unterwegs gewesen und habe auf beiden Hochzeiten getanzt. Den finalen Schritt habe ich ja letztendlich 2008 gemacht, wo ich da komplett auf macOS umgestiegen bin. Davor bin ich, wie gesagt, auf beiden Hochzeiten unterwegs gewesen. Und im Moment bin ich in einer ähnlichen Phase unterwegs, wo ich parallel Linux und macOS betreibe und versuche, meinen Workflow abzubilden in der Linux-Welt. Und dann versucht man natürlich auch auf der Linux-Welt zum Beispiel einen leistungsstarken PDF-Editor zu finden. Wir kommen gleich zum Plot-Twist, wie man so schön sagt. Und da hat mir mein Kollege in der Uni Rev-PDF empfohlen. Und das habe ich dann erstmal installiert in der Linux-Welt und ich war begeistert. Und ich habe erstmal gar nicht gesehen, dass es das auch für macOS gibt. Und ich habe
Windows.
Ja. Und oftmals ist es ja auch so, wenn eine Software unterwegs ist, die ist dann nicht immer featuregleich. Das bedeutet, manchmal gibt es da Plattformunterschiede. Und hier muss ich sagen, das ist wirklich 1:1 so gut, wie es auch in der Linux-Welt ist. Und Rev.pdf ist wirklich eine Offenbarung. Er ist in erster Linie extrem performant. Das heißt, er kommt auch mit extrem großen PDF-Dateien zurecht. Nicht nur vom Volumen her oder von der Datenmenge, sondern auch vom Seitenvolumen, was letztendlich ja meistens dann auch eine große Datenmenge erzeugt. Klar, kommt auch immer auf die Kompression an. Und da sind wir gleich beim nächsten oder beim ersten Feature, was ich sehr gut finde, ist, man kann ja unwahrscheinlich gut komprimieren. Das ist manchmal ganz interessant, wenn man viele Dateien anhängen muss an E-Mails, dass man dann vielleicht nochmal mit einem Kompressor rübergeht. Bei einer Datei ist das jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig, ob die Datei jetzt 1,2 Megabyte groß ist oder 760 Kilobyte groß ist. Aber wenn ich dann wirklich ein großes Paket verschicken möchte, dann macht es noch oder ergibt es nochmal Sinn, dann nochmal mit einem Kompressor rüberzugehen. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Es gibt natürlich auch singuläre Kompressoren, die sich nur auf das Komprimieren von PDF-Dateien spezialisiert haben. Aber hier hat man das wirklich im Editor gleich mit drin. Und sie geben in erster Linie, ein Werbeclaim von Rev.pdf ist, Rev.pdf ist a privacy-first PDF-Editor. Das heißt, das Ganze läuft wirklich vollkommen lokal. Wir brauchen keine Internetverbindung in irgendeine Richtung, Stichwort Acrobat etc. Wir haben ja wirklich einen komplett lokal laufenden PDF-Editor, der, wie gesagt, extrem performant ist, extrem schlank ist. Und recht viel kann, obwohl ich primär nur ein Hauptanwendungsfeld habe aktuell, das ist es, eingescannte Formulare auch in Formulare umzuwandeln. Das heißt, dass die Formularfelder auch Formularfelder sind, die ich bearbeiten kann. Man bekommt ja oftmals Formulare, die muss man dann gezwungenermaßen eventuell dann auch handschriftlich ausfüllen und die Felder sind dann so klein, dass das halt meistens nicht sauber funktioniert. Und ich schmeiße die in meinen Dokumentenscanner rein und dann kann ich dort die ganzen Formularfelder vernünftig editieren und ausfüllen. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Hat teilweise auch das schon erkannt. Manchmal kann man, oder oftmals muss man dann noch manuell eine Box einfügen, was aber hervorragend funktioniert. Und der zweite Punkt ist, ich muss Dokumente schwärzen. gut, das geht mittlerweile auch mit dem Vorschau-Dokument, mit der Vorschaufunktion von macOS. Aber hier hat man das halt alles in einem schlanken, hochperformanten PDF-Editor. Tja. Und der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin wird sich jetzt fragen, was kostet der ganze Spaß? Ja, es ist bei mir Coffeeware sozusagen oder Donationware, wie man so schön sagt. Das Ding ist mehr oder weniger, wenn man nichts spenden möchte, kostenlos. Aber gerade bei solchen Perlen der Software würde ich doch empfehlen, wenn man es aktiv nutzt, dem Entwickler auch ein paar Euro oder Dollar in den Hut zu werfen. Weil das motiviert natürlich, ja, weiterzumachen und das Produkt weiterzuentwickeln.
Ja.
Ja. Es gibt wirklich so Offenbarungen im Softwarebereich, wo man sich fragt, yo, das ist ein Ding.
Ja, du hattest ja auf Mac noch keine Veranlassung, irgendwie nach was anderem zu suchen. Wie gesagt, ja, jetzt gab es über Linux und genau, für Mac,
auf
Windows,
Mac Formularfelder einfügen mit den Bordmitteln von Vorschau geht, glaube ich, deswegen so nicht. Weiß ich nicht, habe ich noch gar nicht geguckt, ob das geht.
Ja, aber man hat ja eine andere Lösung. Oder du hast ja deine Lösung.
Ja, aber die ist dann, wenn man sich das anschaut, auch nicht so toll. Also das hat jetzt alles bei mir ersetzt.
Es hat ja bis jetzt funktioniert.
Ja.
Und es gab ja keine Veranlassung im Prinzip für was anderes. Jedenfalls nicht so stark wahrscheinlich. Jetzt, wie gesagt, kam es über Linux und vor allem, wie eben schon gesagt, die gibt es ja für Mac, für Windows, für Linux, was hat man
iOS und
gesagt?
Android
iOS und Android auch, noch, genau. Ja,
ja, und wie gesagt, ich habe halt auch ein relativ eingeschränktes einen relativ eingeschränkten Use Case. Natürlich, wenn man jetzt extrem viel mit PDF-Dateien jongliert und das an die Spitze treibt, kommt wahrscheinlich dieser kleine PDF-Editor auch an seine Grenzen. Aber wie gesagt, für mich ist das Ausfüllen von Dokumenten wichtig, die nicht primär dafür geschaffen worden sind, Dokumente oder Formulare zu sein letztendlich. Und das Schwärzen, gut, das kann heute vieles. Und das Komprimieren, ja, und das macht das Ding hervorragend. Und er kann noch sehr, sehr viel mehr. Das sind nur meine Anwendungsbereiche. Was ich auch nicht verstehen kann, wenn man Dokumente rausgibt als Behörde und sie auch schon digital versendet, warum erstellt man nicht gleich ausfüllbare PDF-Dateien?
Mm, ja.
Wenn sie schon digital versendet werden und nicht auf den Postweg kommen, warum macht man das nicht gleich richtig? Es wäre so viel einfacher. Da kannst du den Checkboxen einbauen zum Anklicken. Es ist ja alles digital möglich. Ist ja nun kein Hexenwerk. Nein, es kommt eine einfache Word-Datei, die als PDF generiert worden ist oder wo auch immer die das herausgenerieren. Und letztendlich musst du die dann, wenn du keinen Plan hast, wie man das macht, das wahrscheinlich die meisten nicht haben, musst du das Ding dann ausdrucken und mit der Hand ausfüllen.
Hm.
Also ich glaube nicht, dass sich Oma Lieschen damit auseinandergesetzt hat, wie man Formulare editieren kann in einer PDF-Datei. Vermute ich mal.
Eher weniger, ja.
So viel zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Und das Schärfste ist, wenn du Behörden per E-Mail anschreibst, habe ich jetzt festgestellt, dann bekommst du per Post eine Antwort. Das passiert auch noch sehr häufig. Und das verzögert das Ganze natürlich. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir Ihnen jetzt nicht antworten. Das ist dann oftmals das, was du dann zumindest noch per E-Mail als Beantwortung bekommst oder als Antwort bekommst. Und dann 2 Tage später ist dann irgendwann mal, wenn alles gut geht, 2 Tage später ist dann auch der Brief da. Wobei montags bei uns zum Beispiel gar nicht erst die Post kommt. Montags wird bei uns die Post nicht ausgeliefert. Sei denn, du bekommst ein Paket und sie haben zufälligerweise in der Pipeline auch die Briefe, dann hast du Glück, dass du auch montags Briefe bekommst. Bekommst du montags kein Paket, bekommt dann die Regelpost, also die Briefpost, erst wieder am Dienstag. Genau wie samstags gibt es bei uns auch keine Briefpost. Tja, das ist nett.
Ja.
Habt ihr noch jeden Tag Briefpost-Auslieferungen bei euch?
Briefpost ist eine gute Frage. Paket ja, aber Brief ist ja wieder ein anderer Zustand. Nee, nicht unbedingt ein anderer Zusteller, aber ich glaube Briefpost Montag bis Freitag. Hm?
Also Montag bei uns nicht, wie gesagt.
Ah, ich achte da nie drauf. Ich gucke auch nicht jeden Tag in den Briefkasten.
Naja, interessant ist es ja dann immer, wenn du teilweise die Mahnung eher erhältst als dann die Rechnung.
Ja, das kann ja nicht sein. Die Mahnung geht passiert. Ja nicht am dritten, den zweiten oder dritten Tag danach raus.
Ich hatte eine Rechnung mit 5 Tagen Zahlungsziel. Am ersten ist die Rechnung rausgegangen. 5 Tage. Am ersten ist die Rechnung rausgegangen. Am 7. habe ich schon die Mahnung bekommen. Aber noch nicht die Rechnung. Das heißt, die Mahnung hatte dann einen kurzen Postweg, weil die dann am 5. festgestellt haben, der hat nicht seine Rechnung bezahlt, haben dann am 5. wahrscheinlich schon die Mahnung rausgeballert. Die kam dann an, aber die Rechnung war noch nicht da. Die kam dann irgendwann erst am 9. oder so an.
Na, no, das kann man auch machen. Direkt am 5. die, ja, okay.
Wenn
man meint, man muss das so handhaben.
Ich warte dann manchmal noch 2 bis 3 Tage, bis ich dann eine Mahnung schicke. Muss ich sagen. Zahlungsziel ist Zahlungsziel. Da gebe ich denen ja recht. Bloß wenn ich keine Rechnung habe, kann ich das Zahlungsziel ja nicht einhalten. Ja. Ich habe ja dann noch nicht meine Rechnungsnummer. Gut. Okay, anyway. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Gut. Dann, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Nächstes Wochenende, genau. Bis dann.
Okay, bis dann. Ciao, ciao.
Jo, tschüss. Bis.